Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, dem Podcast für deine mentale und emotionale Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du hier heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Nicole Hasenklever, ich bin mehrfach ausgebildete und zertifizierte Coachin, unter anderem im Bereich der Hypnose, Expertin für Burnout-Prävention, Gründerin der Wolkenpusterei und der Host dieses Podcasts. Dieser Podcast ist für dich, wenn du langfristig in deine mentale und emotionale Kraft kommen möchtest. Und mein Herzensthema ist es, Menschen auf dem Weg in die eigene Kraft so zu unterstützen, dass sie nachhaltig in diese kommen, sich mit ihrer inneren Kraft verbinden und eben aus dieser schöpfen können. Meine Vision ist es, dass ich durch Coaching, Aufklärung, Beratung da meinen Teil dazu beitrage, dass Burnout in diesem Land keine Chance mehr hat. Ich hoffe, es geht dir so richtig gut. Ich hoffe, dass du dir jetzt gerade einen Moment für dich nehmen kannst, um dieser Folge hier jetzt zu lauschen, denn ich habe dir in dieser kleinen Jubiläumsfolge, wir sind schon bei Folge Nummer 10, ein wirklich sehr berührendes, tiefgehendes und gleichzeitig auch so mutmachendes und inspirierendes Interview mitgebracht. Und ich bin total happy, es ist das allererste Interview hier in dem Podcast. Ich bin sehr gespannt, was du sagst, wie es dir gefällt. In dieser Folge spreche ich nämlich mit der wunderbaren Marcella Pick über ein so wichtiges Thema, das unserer mentalen und emotionalen Kraft sehr lang im Weg stehen kann. Wir sprechen über das Thema Trauer und wie wir es schaffen, diese ganzheitlich bewältigen zu können. In dieser Folge sprechen wir darüber, warum wir die Trauer fühlen dürfen und nicht verdrängen sollten. Warum es so wichtig ist, gerade in Zeiten der Trauer gut für sich zu sorgen. Wir sprechen über die heilende Kraft des Reikis und was Fernreiki und das Internet gemeinsam haben. Und wir sprechen darüber, warum sich die Trauer und die Freude mischen dürfen. Wenn das für dich interessant klingt, dann lass uns jetzt unsere Podcast-Reise fortsetzen. Let's go! Ich freue mich so sehr, heute einen ganz besonderen ersten Gast Wolkenpusterei-Podcast hier begrüßen zu dürfen. Ich darf heute mit Marcella Pick ein Interview führen. Marcella ist Reiki-Meisterin, Inspirationscoach und Mutmacherin und hat sich einem Thema zugewandt, welches insbesondere unsere mentale und emotionale Kraft so sehr beeinträchtigen kann, dass viele Menschen wirklich über Jahre mit diesem Thema zu tun haben und sich da auch ja intensiv mit auseinandersetzen. Und Marcella hat hier für sich Strategien entwickelt. Ich möchte aber gar nicht so viel vorgreifen, das wird sie gleich selbst mit uns teilen, wie man wirklich auf eine ganz nachhaltige, tiefe Weise da unterstützen kann, um sich dem Thema so auseinanderzusetzen, dass es sich einfach wieder anfühlen darf. Um was es hier geht, ist das Thema Trauer. Denn gerade die Trauer, wenn wir, und ich denke, die meisten von euch können das entweder bei sich selbst oder auch im direkten Umfeld nachvollziehen, wenn wir trauern, dann ist das etwas, was über eine lange Zeit stattfindet und uns auch immer wieder in diese Zeit reinbringt. Und ja, Marcella, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit hier für den Wolkenpusterei-Podcast nimmst, dass du hier heute da bist.
Ja, Nicole, vielen Dank erstmal für dein tolles Intro. Es freut mich total, hier zu sein und mit dir zu sprechen, gerade über mein Thema ganzheitliche Trauerbewältigung. Und ich finde es auch, wie du schon gesagt hast, so wichtig, dass wir da drauf gucken und drauf gucken dürfen. Und da würde ich gerne ein paar Gedanken mit dir teilen heute.
Freue ich mich. Freuen wir uns. Vielen Dank. Wie kommst du zu diesem so ein Thema, wo die meisten doch eigentlich lieber weggucken? Mhm. Was ist so bei dir, dass du sagst, das ist wirklich ein Thema, wo ich hier mit meiner Arbeit, mit meiner, mit der Inspiration, mit dem, was du auch auf deinem Instagram-Kanal teilst, erreichen möchtest? Mhm.
Du hast total recht, Trauer ist ein super schweres Thema. Also zumindest macht die Gesellschaft das ja schon immer schwer. Trauer hat immer was extrem Negatives. Trauer hat immer was von Rückzug. Trauer hat was von, ich weiß nicht, wie sollen ja Außenstehende damit umgehen oder wie darf ich jetzt jemanden ansprechen? Also da fehlt natürlich durch den Schmerz, den wir ja erfahren, wenn wir Trauer haben, steckt ja da immer ein Verlust dahinter. Und selber drauf gekommen bin ich habe wahrscheinlich wie jeder von uns Verluste erlebt in meinem Leben, weil die bleiben nicht aus, weil dadurch, dass wir alle sterben werden, ich sage es jetzt wirklich mal so ganz, ganz krass, das, was ja die meisten nicht aussprechen möchten, und das konnte ich auch jahrzehntelang nicht, das wird uns allen passieren und es wird aber gedeckelt. Das Leben ist für die Freude da und der Tod kommt halt irgendwann. Ich habe Verlust erlebt wie jeder andere. Ich habe meine geliebte Oma verloren, ich habe meinen Vater verloren, ich habe auch eine ganz schmerzhafte Trennung erlebt. Auch das ist ja ein Verlust. Also Verlust ist nicht nur der Tod eines nahestehenden Menschen. Verlust kann auch sein der Verlust der Gesundheit oder des Arbeitsplatzes oder eben der Partnerschaft oder einer Freundschaft, die zu Ende geht, warum auch immer.
Also im Grunde alles Themen, wo wirklich auch ein Trauerprozess einhergeht.
Genau, genau. Und das ist uns aber gar nicht bewusst. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen immer nur Trauer mit dem Tod verbinden. Und Trauer ist aber was, ja, was uns wirklich im Alltag ja auch passiert. Und das wird dann eben, wie gesagt, entweder gedeckelt oder verdrängt. Oder wir hatten im Vorgespräch gerade drüber gesprochen, dann heißt es, naja, ne, mit der Zeit vergeht das schon und es wächst Gras drüber. Und dann wird es ja noch mehr gedeckelt, wenn es nicht angeschaut wird. Mein Auslöser tatsächlich war der Tod meines Mannes vor 5 Jahren, also knapp 5 Jahren jetzt. Und das hat mir natürlich nochmal richtig den Boden unter den Füßen weggezogen, weil dann dreht sich deine Welt auf 360. Dann merkt man, Trauer kann echt groß sein. Trauer kann man aber auch wundervoll verdrängen, indem man nämlich den Funktionsmodus einnimmt und sagt, trauern kann ich später. Ich muss jetzt erstmal das und das und das und das und jenes erledigen oder mich vielleicht auch kümmern um andere Familienangehörige. Dann wird es verdrängt, aber es wird halt nicht besser. Und irgendwann kommt der Punkt, so war es zumindest bei mir, dass es wirklich wie eine Riesenwelle auf mich einstürzte. Und ich dachte, wenn ich jetzt nicht anfange, mal reinzuhorchen, ist es nur Trauer oder wo ist dieser Schmerz eigentlich versteckt? Wenn ich den nicht anschaue, dann wird mein Leben ganz schön holprig weitergehen. Und ich werd immer in so einer, wie so in einem Opfermodus sein. Mein Mann ist gegangen und jetzt bin ich hier alleine und wie soll ich das eigentlich alles schaffen? Und kann ich dann überhaupt wieder Freude in mein Leben ziehen oder ja, so glücklich sein, wie ich vorher war?
Wann wurde dir das so bewusst, nach welcher Zeit? Wenn es für dich in Ordnung ist, ne, da die Frage nochmal, weil ich denke, gerade am Anfang ist man ja erstmal in diesem Autopiloten, dieses ab in den Kopf, bloß nicht fühlen, bloß nicht in diesen Schmerz auch gehen, weil ja auch gerade am Anfang so viel zu erledigen ist. Ne? Es müssen die ganzen behördlichen Dinge geregelt werden, der ganze Nachlass etc. Und dann, wenn alles gerade auch nach der Beerdigung. Die Beerdigung ist ja meistens dann auch jetzt an der Stelle ein Kipppunkt. Oder eben auch, wenn dann meinetwegen bei einer Kündigung, wenn dann der letzte Arbeitstag ist, um wirklich das ganzheitlich auch nochmal zu sehen und eben nicht nur den Tod hier mit reinzunehmen. Wann hast du für dich festgestellt, dass diese im Kopf sein dich auf lange Sicht eben mehr von dir wegbringen wird, als in deine Kraft zurückbringen wird?
Super Frage. Tatsächlich war das schon kurz vor seinem Tod.
Wow.
Wir wussten ungefähr 6 Wochen vorher, also wir wussten, er wird sterben. Also es war, eigentlich war es wirklich abzusehen. Das war so ein Spiel mit der Zeit, was dann kam. Und dann waren es noch 6 Wochen. Und in diesen 6 Wochen war ich natürlich im absoluten Funktionsmodus. Okay. Und trotzdem, weil ich ja auch so einen Blick in die Zukunft gemacht habe, also ich wusste, das passiert und wusste aber trotzdem natürlich nicht, wie sich's anfühlt, weil wir können ja nicht vortrauern. Das funktioniert ja nicht. Und da habe ich aber gedacht, wenn ich mir jetzt meine Themen nicht angucke, diesen Schmerz ist es ja, also unter dem Schmerz liegen ja noch viel weitere Emotionen. Wenn ich mir das nicht angucke, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Und natürlich hatte ich in diesen 6 Wochen nicht die Möglichkeit, mich mit meinen inneren Themen zu beschäftigen oder zu sagen, jetzt gucke ich mir mal den Schmerz an oder arbeite mal mit meinen alten Glaubensmustern oder mit meinem inneren Kind. Aber der Gedanke, der flammte so auf und ich wusste, ich muss da irgendwann ran. Und dann kam natürlich im Grunde sein Abschied und dieser Funktionsmodus. Und nach, ich kann es gar nicht genau sagen, ich würde fast sagen, es war so ein, waren so 6 Monate ungefähr, so ein gutes halbes Jahr. Dann bin ich nochmal für 5 Wochen zur Reha gegangen, weil ich mir das dann erlaubt habe, mir Zeit zu nehmen für mich. Und in dem Moment, als ich mich auch für diese Reha entschieden habe, wusste ich, ich muss mich für mich entscheiden und meine Themen angehen, weil ich glaube, ich hätte mich im Kreis gedreht. Ich hätte mich einfach nur noch im Kreis gedreht. Aber dieser Gedanke, und das fand ich auch spannend, der war vorher da. Also ich habe mir schon eigentlich so diesen kurzen Auftrag gegeben, wenn alles erledigt ist, musst du es angucken. Und wenn du weiterhin wegguckst und den Schmerz immer nur mitnimmst, dann wird das Jahre so gehen.
Das heißt, du hast dir im Grunde diese 6 Monate bis zu deiner Reha auch genommen, um wirklich in dem Schmerz, mit dem Schmerz auch zu sein. Das ist ja, wenn ich mich da erinnere aus meiner Erfahrung, wie so, ne, das kommt ja, die Trauer klopft ja nicht an, die flutet einen ja, gerade am Anfang. In Situationen, in denen auf einmal Gedanken, Erinnerungen kommen. Dass dieser Schmerz in der Zeit einfach auch eben kommen darf, wenn er zu kommen hat, und hast da, wenn ich das richtig jetzt so für mich wahrnehme, auch gar keinen Widerstand irgendwie gegen geleistet oder auch leisten wollen. Das heißt, klar war, die Zeit brauchst du, und dieses im Kopf sein war aber auch dann im Grunde nach dieser ganzen organisatorischen Zeit schon erledigt für dich, dass du wirklich dann auch in das Gefühl mit rein bist.
Genau so. Also dieses, wie du sagst, ne, den Schmerz zulassen ist auch total wichtig, weil den Schmerz verdrängen macht ja auch keinen Sinn, weil der wird uns wieder einholen. Vielleicht in anderen Situationen, aber der wird hochkommen. Das war in diesem Funktionsmodus, was du vorhin auch sagtest, so tagsüber kriegt man seine Sachen erledigt. Unsere Tochter war damals 9, wir haben einen Hund. Das heißt, ich stehe sowieso auf, das Kind geht in die Schule, ich mache die Hunderunde. Also ich hatte ja immer diesen Grund aufzustehen und auch zu funktionieren. Und dann aber am Abend, wenn alles dann ruhiger wurde, ich glaube, das kennt auch jeder, dann kommt so die stille Zeit, dann kommt das Vermissen und dann kommt die Trauer hoch, weil dann ist man ja so ein bisschen für sich in seinen, ne, in seinen 4 Wänden, und dann kam es natürlich auch oft mit voller Wucht hoch. Und tagsüber konnte man das immer in seinem Setting so ein bisschen regeln, ne, so ein bisschen runterhalten. Und abends habe ich es mir dann eigentlich erlaubt. Und natürlich auch unter Freunden. Also das fand ich total wichtig, wirklich Menschen zu haben, die einen eben auch genauso nehmen, wie man dann gerade ist. Weil dieses Trauer darf einfach sein. Trauer braucht Zeit. Jeder trauert anders. Das fand ich auch eine ganz wichtige Erkenntnis, weil es gibt ja auch immer diese 4 Trauerphasen. Die durchlaufen wir wahrscheinlich auch wirklich alle. Aber oftmals gehen die nicht immer in diesem gleichen Step 1, Step 2, 3, 4, sondern am Anfang ist erstmal dieses nicht zu wissen, das überhaupt annehmen zu können. Aber bei manchen kommt vielleicht gleich am Anfang schon eine wahnsinnige Wut, die bei anderen erst später kommt. Also wir durchlaufen das alle, aber alle eben sehr individuell.
Marcella, würdest du die 4 Trauerphasen mit uns mal teilen?
Sehr gerne. Ich bin ein totaler Fan von der Elisabeth Kübler-Ross. Sie hat viel über Tod und Trauer geschrieben. Und das war auch für mich eine Stütze tatsächlich in meinem Trauerprozess. Und die sind aber sehr ähnlich, die Trauerphasen, über die man liest, die man so findet. Und die erste Phase, ich glaube, die ist für alle total bekannt. Und das ist auch ganz gleich, welcher Verlust das ist, ist eben dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen.
Widerstand.
Der Widerstand, genau. Nein, das kann doch jetzt nicht sein. Oder warum passiert mir das jetzt? Oder
darf nicht sein.
Das darf nicht sein, genau. So meine Realität ist doch anders. Das kann ja jetzt nicht stimmen. So dieses wirklich morgens aufwachen und nochmal, wie nochmal den Film zurückspulen. Ist das jetzt wirklich passiert? So.
Das war ein schlechter Traum, ne?
Ja, schlechter Traum, genau. Also das ist so dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen. Und da braucht auch jeder seine Zeit. Bei dem einen geht das vielleicht schneller, bei dem anderen dauert es länger. Und vielleicht macht es auch einen Unterschied, wie man, wenn wir jetzt über einen Menschen sprechen, wie man jemanden verliert oder wie diese Trennung vielleicht war. Oder wie lange im Voraus man vielleicht wusste, dass man den Arbeitsplatz verliert oder. So, das macht vielleicht noch einen Unterschied, weil man sich ja dann so langsam daran tasten kann, gedanklich.
Denkst du, dass man sich da vorbereiten kann?
Ja, es ist vielleicht ein kleiner Schritt des Annehmens. Mhm. Und trotzdem verfällt man in diese Phase. Mhm. Also die bleibt nicht aus. Also obwohl ich ja wusste, dass André sterben wird, ist das ja noch nicht real. Deswegen, ich wollte mir das natürlich auch nicht vorstellen. Mhm. Wenn es dann so ist, ist es eben noch mal anders als vorher gedacht. Deswegen dieses Vortrauern kann man eben nicht. Und das nicht wahrhaben wollen kommt. Also wir wussten 2 Jahre von seiner Krankheit. Und dies nicht wahrhaben wollen kommt eben am Ende doch. Das dauert bei jedem aber unterschiedlich. Ich glaube, da gibt es oft so diese Diskussion. Ich habe zum Beispiel meinen Papa verloren bei einem Autounfall. Und das ging eben von heute auf morgen. Da war keine Vorbereitungszeit. Und da ist vielleicht für jemanden, der so schnell geht, das Warum noch größer.
Mhm. Klar.
Und dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen dauert dann eventuell auch länger. Also ich glaube, es kommt immer auf die Person, auf die Situation, auf das, wen oder was man verliert an. Aber ich glaube, die ist einfach auch super wichtig, die Phase, damit wir uns damit beschäftigen. Die zweite Phase ist bei den meisten diese Wutphase. Wenn wir dann verstanden haben, was passiert ist, dann kommt die Wut raus eben, ne? Warum musste er gehen? Oder warum passiert mir das? Also ne, aus welcher Sichtweise auch immer. Oder warum wurde mir gekündigt? Oder warum hat man mich verlassen? Und dann kommt die Wut hoch. Und das ist total gut, weil Wut ist ja auch eine wahnsinns positive Energie.
Mhm.
Das heißt, es ist wie so ein Filter, dass diese Wut auch raus darf. Weil sonst verdrängt man das und dann haftet ja im Grunde in deinem Inneren dieses Gefühl an. Also diese Emotion, die wird ja dann im Grunde wie eingeschlossen. Und deshalb ist das, glaube ich, total wichtig, dass diese Wut rauskommt. Ich bin manchmal schreiend durch den Wald, wenn ich wusste, ist keiner da. Oder wenn ich mal am Meer stand mit meiner Tochter, dann haben wir einfach mal ganz laut geschrien. Und das ist so wichtig, das rauszulassen. Also Wut ist nicht immer nur was Schlechtes. Mhm. In dem Fall ist es eine Reinigung, finde ich.
Denkst du, dass die Phasen ähnlich, also jetzt mal so rein von den Erfahrungen her, die du jetzt dann auch durch dein Einlesen der Bücher, ne, und auch deine persönliche Erfahrung, dass die ähnlich lang auch sein können oder ist das auch komplett individuell?
Aus meiner Erfahrung ist das wirklich ganz individuell. Auch wenn ich jetzt die Verluste, die ich so erlebt habe in meinem Leben, wenn ich das jetzt vergleichen würde, waren die auch unterschiedlich lang.
Ja, okay.
Und tatsächlich habe ich jetzt festgestellt, dass wenn ich innerlich aufgeräumter bin, mit mir mehr im Reinen bin, eben in dieser inneren Kraft bin, wovon du ja auch sprichst in deiner Arbeit, dann gehe ich nochmal anders mit Situationen, die im Außen passieren, eben um. Und das habe ich jetzt festgestellt. Also es war ja in dem, was ich erlebt habe in meinem Leben, wie so eine Steigerung an Verlusten. Mhm. Weil der Tod ist, glaube ich, das Extremste, wo man sich dann wirklich mit auseinandersetzen darf. Und ich habe aber festgestellt, dass das, was mir am schlimmsten passiert ist, durch meine Resilienz, die ich dann aufgebaut habe, habe ich das am besten verarbeitet.
Und genau das ist eben auch so der Punkt, diese innere Kraft für sich zu etablieren, um eben dann für Situationen, die wir nicht beeinflussen können, die einfach passieren im Außen, ungeachtet der Verluste, die passieren, ob jetzt Arbeitsplatz, ob Partner, selbst wenn ne, das Haustier, ungeachtet dessen, dass wir da einfach bei uns sind und eben auch damit umgehen können und auch mit diesem Schmerz umgehen können.
Mhm.
Warst du durch deine mentale Vorbereitung auf das, was kommen wird? Ich meine, das ist ja eine Bürde auch, ne? Zu wissen, was kommen wird. Mhm. Und auch nicht zu wissen, wie gehe ich damit um? Mhm. Wie wird mich das auch aus der Kurve tragen?
Mhm.
Weil das ist ja auch, ich sag mal, Trauern ist ja auch eine tagesformabhängige Sache. Es gibt Tage, da ist man für sich einfach gestärkter und dann gibt es andere, da war die Nacht schon nicht gut, weil man vielleicht auch ne, schlecht träumend aufgewacht ist. Und dann ist der nächste Tag vielleicht besonders schwer, so wie wir ja auch im regulären Alltag da unsere Aufs und Abs eben haben. Hast du für dich da eine Möglichkeit im Vorfeld schon entwickelt, um deine Resilienzfähigkeit zu stärken, um deine innere Kraft zu stärken?
Mhm. Du meinst so Trauerprävention.
eher nee, innere Kraftprävention. Innere
Kraftprävention.
Weil, du hast ja gesagt, vortrauern ist ja gar nicht möglich. Das macht auch nicht viel Sinn. Ne? Die Sabine Askodom, also eine Frau, eine Coachin, die ich extrem bewundere, die auch Speakerin ist und eine ganz tolle Arbeit macht, hat mal den wunderschönen Satz geprägt, kein Leid vor der Zeit. Das ist etwas, was ich auch in meinem Leben manchmal so als Mantra nehme, weil der Geist erzählt uns ja manchmal auch Geschichten, die ganz groß sind und ganz schlimm sind. Und wir können ja vor uns überlegen, folgen wir den Geschichten oder wählen wir anders? Und holen den Geist zurück und gucken, warte mal, was ist denn jetzt? Und welchen Einfluss habe ich denn hier und jetzt auf das, was dann möglicherweise kommt oder eben auch gar nicht? Und hier nochmal die Frage, was konntest du für dich machen, um in deiner Kraft zu sein? Gab es da überhaupt Raum für? Hast du das überhaupt auf dem Schirm gehabt? Weil ich glaube, das ist ja genau das, was ja viele auch total vergessen. Ne, wir haben den Fokus im Außen mit dem, was alles zu tun ist.
Tatsächlich im Vorfeld habe ich da nicht so viel gemacht. Das war nur dieser Gedanke, den ich hatte, wenn ich das alles überstanden habe, so habe ich es ja damals gedacht, wenn ich es alles überstanden habe, dann kümmere ich mich um mich.
Was auch schon so kostbar war, ne?
Das war großartig und zum Glück habe ich diesen Schritt gemacht und habe wirklich angefangen, mich zu kümmern und eben nicht nur im Außen, sondern dann im Innen angefangen. Ich glaube, was für mich von Vorteil war, so möchte ich das mal sagen, ist, dass ich ein sehr positiver Mensch bin. Also ich konnte mich schon immer über die kleinsten Dinge freuen und habe mich sogar in dieser schweren Zeit immer wieder an den kleinen Dingen des Alltags trotzdem erfreut. Und das waren so meine Strohhalme. Aber dass ich da wirklich so mental schon vorgearbeitet habe, das habe ich tatsächlich nicht. Das kam wirklich erst in Richtung Reha nachher. Ich habe wirklich angefangen mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe angefangen, Podcasts zu hören, die gar nicht um Trauer gingen, sondern wirklich um mich. Also um mein Inneres, da mal reinzugucken, meinem Herzen mal zuzuhören. Und wo sitzt denn die Trauer? Und können wir denn jetzt mal was loslassen? So, das war spannend. Ich habe angefangen, wirklich noch so mit geführten Meditationen und habe das so ein bisschen integriert in meinen Alltag. Habe auch ein Journal angefangen, so das Typische, was man immer so hört, so, aber es ist wirklich Gold wert. Ich habe auch zwischendurch angefangen, einfach morgens mal aufzuschreiben, wofür ich trotzdem dankbar bin. Und das sind so ganz kleine Tools, aber die haben mir wahnsinnig geholfen, auch wirklich schon in den ersten Monaten nachher.
Ja, voll.
Die Reha war gar nicht, dass ich da jetzt so viele Tools mitgenommen habe. Das hat mir gut getan. Das war eigentlich so dieses nur Me-Time. Ich bin mal raus aus meinem Alltag, hatte andere Menschen um mich rum und habe da gar nicht so viel Trauerarbeit geleistet, sondern habe mich innerlich auf mich einfach mal fokussiert. Und das war spannend. Und als ich da dann raus bin, habe ich gemerkt, dass mir das so gut getan hat und habe dann einfach so ein paar Übungen jeden Tag gemacht. Und das ist ganz gleich, was man da tut. Es ist nur diese Me-Time, einfach mal reinzuhören, was brauche ich gerade. Und dann war, glaube ich, mein größter Change war, ich habe dann eine Ausbildung gemacht als Inspirationscoach. Das ist heute die Greater-Ausbildung.
Wie bist du darauf gekommen?
Auf die Greater-Ausbildung. Ich habe eine Freundin von mir hat mir den Link geschickt über, ich glaube, es war eine Heal oder eine Flow Summit von Unity.
Okay.
Und da bin ich dann auf die Hommelsheims gekommen. Und das war in der Reha. Und da habe ich was von denen gehört. Und immer mal wieder gehört in den Pausen. Und dann habe ich gemerkt, genau das ist mein Ansatz. Ich hatte nämlich schon 2 Therapien mal gemacht in meinem Leben, immer nach anderen Verlusten. Und habe gemerkt, das ist gut, aber ich komme eben nicht weiter. Also ich kann in die Vergangenheit reisen und analysieren und dann wissen, wo kommt was her und warum sitzt das vielleicht die Emotion da so fest? Warum habe ich das verdrängt? Und da habe ich dann gemerkt, okay, der nächste Step, der fehlte immer.
So dieser Umbau und die Ausrichtung nach vorne, ne?
Genau.
Ja.
Und dann habe ich das gemacht, wirklich mit, ich bin da mit so viel Leidenschaft reingegangen. Und trotzdem hat die Trauer mich begleitet. Klar. Die war immer da. Die war nie weg.
Aber du hast sie auch sein lassen, ne?
Und ich habe sie eben sein lassen. Und ich habe trotzdem andere Dinge noch in mein Leben gezogen. Und das war toll. Das war für mich total toll. Und ich weiß noch, dass ich am 21. Juli, da hatten wir das Abschlussevent in Basel, Das war ja gerade wirklich die erste Corona-Phase, wo nichts ging, aber dieses Event durfte dann stattfinden. Und dann bin ich nach Basel gefahren und habe dann im Grunde, da hatten wir das Abschlussevent ein ganzes Wochenende und stand dann nachher auf der Bühne mit meinem Zertifikat. Und es war genau ein Jahr nach Andres Beisetzung. Es war genau der 21. Juni. Oh. Und das war für mich so ein, da wusste ich, ich habe den ersten Schritt gemacht. Weißt du?
Ja. Hast du die Ausbildung für dich erstmal gemacht oder hattest du schon so den Ruf, dass das, was du jetzt auch an Erfahrungen gemacht hast, bis zu diesem Zeitpunkt, wo du vielleicht auch dich angemeldet hast für die Ausbildung, ne? Man schaut ja, welche Inhalte sind da, du hast ja gerade auch von der Resonanz erzählt, ne? Dass das so inhaltlich wundervoll mit dir in Resonanz ging. Hast du da schon so diesen Ruf gehabt, Mensch, das ist was, wo ich jetzt auch andere mit unterstützen möchte? Weil du warst ja zu der Zeit auch noch angestellt, ne? Du hast
genau. Genau. Ich habe viele Jahre in einem großen Unternehmen gearbeitet, ja. Genau, in Teilzeit und hatte einen ganz kurzen Funken. Mhm. Ich weiß es noch, dass ich zwischendrin immer wieder gedacht habe, im Grunde ist es viel zu toll, um das nur für mich zu behalten. Das kennst du bestimmt.
Ja, das kenne ich gut.
Ja, aber da ist der Gedanke noch gar nicht so gereift. Das war immer nur so ein kurzes Aufblitzen. Und dann habe ich aber natürlich, hat mein Verstand mich auch immer runtergedeckelt, hat gesagt, na jetzt machst du das erstmal für dich und das andere läuft ja alles, du bist ja sicher, du bist ja auch sicher angestellt. Und das war aber für mich total gut, aber es blitzte immer mal so kurz auf. Und der Gedanke kam tatsächlich dann erst, als ich glaube, ein paar Monate später habe ich dann meine erste Reiki-Ausbildung gemacht, also den ersten Grad bei Reiki. Das ist ja eine japanische Heilmethode oder besser gesagt Energiearbeit, so sage ich mal.
Oh ja, hol uns da mal rein.
Ja, also Reiki ist, als ich Reiki angefangen habe, mein erstes Seminar, wusste ich nur, das ist eine japanische Energiearbeit. Ja, und das war's. Und mehr wusste ich nicht. Ich wusste, es geht über die Hände. Mhm. Mehr wusste ich tatsächlich nicht. Bin also so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, hatte über meine Heilpraktikerin irgendwie davon erfahren, hatte das bei ihr so im Prospekt mal gelesen, als ich da war und dachte so, ach, das klingt total spannend, was ist das denn? Dann hat sie mir kurz davon erzählt, dann habe ich gesagt, ah, das ist genau das Richtige, das mache ich jetzt. Das war so eine Impulsentscheidung. Und das hat mich so abgeholt, nach diesem ersten Wochenende war ich eben selber schon energetisch so aufgeladen gefühlt, dass ich gedacht habe, du machst den zweiten Grad auch noch. Einmal kurz vielleicht so zur Erklärung. Reiki ist wirklich schon Jahrhunderte alt, wurde aber Anfang des 19. Jahrhunderts im Grunde von einem japanischen Mönch wieder aufgebaut, ins Leben geholt. Und zwar hat der eine Reise gemacht auf einen, ich mache es jetzt mal kurz, ne, hat eine Reise gemacht, eine Wanderung auf einen Berg, weil er wollte so ein bisschen auch den Sinn des Lebens finden und diese göttliche Energie, wo kommt die denn her? Und hat 21 Tage auf diesem Berg meditiert und am 21. Tag hatte er wie so eine Eingebung und fühlte sich energetisch so aufgeladen, das war wie so ein Lichtstrahl, so wird es in der Geschichte beschrieben, und hat dann auf seinem Rückweg gemerkt, wenn er Menschen anfasst mit seinen Händen oder auch nur in die Nähe kommt, dann fließt wie Energie und das ist ja so ein bisschen das, was wir nicht sehen, glauben wir ja erstmal nicht. Und es ist aber ein Gefühl. Man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn du Magnete nimmst und die so gegeneinander halten willst, dann entsteht ja auch die Energie, die so voneinander abstößt vielleicht. Und da hat man manchmal das Gefühl, man kann Energie zwischen den Händen spüren.
Das ist ja leider schon, wenn du reibst. Wenn ja, du kalte oder Hände du hast und ja, du reibst, genau. Dann merkst du genau. Ja dann auch, dass da genau. Energie fließt.
Genau. Und letztlich bestehen wir ja komplett alle aus Energie. Diese universelle Energie, das bedeutet ja Reiki, bedeutet ja universelle Energie, steckt in jedem von uns. Aber wir spüren das gar nicht. Der eine vielleicht mehr, der andere weniger. Über dieses Thema Energie könnten wir, glaube ich, noch 5 Podcasts machen.
Mindestens.
Ja. Genau, aber in dieser Energiearbeit geht es im Grunde darum, dass wenn ich jemanden behandle mit Reiki, dass der liegen oder meistens liegen oder auch sitzend behandelt wird. Und dass ich verbinde mich dann im Grunde, das ist wie ein Kanal, so musst du es dir vorstellen. Also ich bin im Grunde nur ein Kanal für die Energie, die durch mich fließt und dann über den Behandelten übertragen wird.
Das heißt, wenn du jetzt einen Klient, eine Klientin bei dir hast, dann nimmst du über die, ungeachtet des Themas, mögliche Blockaden einfach auch wahr. Energetische Blockaden, spürt man das?
Ja, das kann man auch spüren. Manchmal ist es so wie so ein Kribbeln, was ich in den Fingern habe. Manchmal ist es wie ein, auch wie ein Ziehen. Ich hatte auch manchmal schon, dass ich anfangen muss zu husten. Also als wenn wirklich diese Energie übertragen wird, wo was blockiert ist. Und wenn wir dann hinterher drüber sprechen, sind es meistens wirklich sogar die Körperstellen, wo mal, ja, wo mal selber ein Schmerz war. Auch das ist total spannend. Das passiert nicht immer. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, dein Knie ist nicht in Ordnung oder ne, du solltest dich mal wieder einrenken lassen. Also ich arbeite nicht osteopathisch, aber durch diese Energieübertragung sind halt doch ja, wie so kleine Hautreize zu spüren. So möchte ich das mal eher nennen.
Bist du der Spiegel für die Energie im Grunde? Also weil du ja, ja, kann ich mir das so vorstellen?
Ja, ein bisschen schon. Und was ich aber noch viel wichtiger finde eigentlich, dass man, ich möchte immer gar nicht so viel analysieren.
Mhm. Wahrnehmen,
sondern,
ne?
Genau, sondern es ist wirklich dieses, dass jemand kommt und erstmal, wie sich erstmal tiefenentspannen kann. Weil es ja wirklich, das ist ja wirklich wie so eine kleine Wohlfühloase, weil derjenige muss nichts tun. Der empfängt letztlich nur Energie. Und es ist nicht meine Energie, sondern es ist eigentlich die Energie aus dem Universum, die durch mich durchströmt und die ich dann abgebe. Und das Spannende ist, dass auch die, die so ein bisschen skeptisch sind, hinterher gesagt haben so, also ich habe da was gespürt und hier was gespürt. Also das, dadurch, dass wir alle aus Energie bestehen, merkt der eine das vielleicht ein bisschen weniger und der andere ein bisschen mehr, aber es kommt immer an. Und das ist das Schöne bei Reiki. Das fließt dahin, wo es gebraucht wird im Körper. Und es kann nie zu viel davon geben, weil der Körper das aufnimmt und dort aufnimmt, wo er es gerade benötigt.
Das heißt, es ist auch möglich, vielleicht dann Bereiche mit Energie zu bearbeiten, die das wirklich auch brauchen. Also wenn du spürst, durch Kribbeln oder durch das, ne, wie du es gerade beschrieben hast, dass, um beim Knie zu bleiben, da jetzt gerade vielleicht Energie gebraucht wird, kannst du die dann auch gezielt dorthin fließen lassen?
Ich mache es meistens dann so, dass ich auch manchmal Frage, so gibt es irgendwelche Stellen, wo man selber gerade das Gefühl hat, dass da ein bisschen Energie nötig wäre, also sei es eben über das Empfinden eines Schmerzes zum Beispiel, und dann lasse ich einfach meine Hände länger da. Also das ist so schön, man kann mit Reiki, es gibt wie eine Grundbehandlung, es gibt so unterschiedliche Positionen, die kann man immer machen. Aber wenn ich eben auch jemanden länger kenne oder mit jemandem länger arbeite, dann besprechen wir natürlich auch so, wie war das letztes Mal, wie hat sich das angefühlt, hat sich was aufgelöst? Und dann sprechen wir einfach, wo es wirklich gerade Sinn macht. Viele haben dann eben so gerade den unteren Rücken die Probleme, klar, durchs viele Sitzen, durch was auch immer, durch übertragenem Sinne die Last, die man immer mit sich trägt.
Auch die Haltung vielleicht, die Haltung. Mit welcher Haltung ich durchs Leben gehe.
Genau, und das ist spannend und da ist es dann einfach auch oft intensiver, also das merkt man schon. Und ich finde, Reiki ist einfach was, das kann man immer anwenden, das kann man bei jedem anwenden. Man kann es zu jeder Tages- und Nachtzeit anwenden, wenn man möchte, so oft man möchte. Also da gibt es keine Limitation irgendwie. Es kann eben so viel bewirken. Von der Entspannung über neue Energie zu haben, aber auch eine Entgiftung des Körpers, Blockaden nehmen und somit vielleicht auch Schmerzen nehmen. Also es ist so für mich ein Allround-Heilmittel tatsächlich geworden. Und es arbeitet nicht nur körperlich, sondern auch mental.
Es ist total spannend. Ich bin ja Hypnose-Coach auch. Und da gibt es auch eine sogenannte Blockadenlösung, mit der ich wirklich unglaubliche Ergebnisse bei meinen KlientInnen auch schon erzielen durfte. Da ist es ähnlich. Also die KlientInnen liegen eben, wenn sie das möchten oder können auch im Sitzen, und rein durch dies in Hypnose versetzen, in diese Lösung von Blockaden gehen, wird da ganz viel auf der unterbewussten Ebene. Also mein Sparringspartner ist halt an der Stelle eben das Unterbewusstsein. Und die KlientInnen kriegen das so in einem super entspannten Zustand, bekommen alles mit. Also man hört auch alles, man ist total tiefenentspannt, wie so nach einem wundervollen Saunatag. Und der Körper und das Unterbewusstsein lassen das dann eben abfließen. Von daher finde ich das mega spannend und total toll, dass das über diesen Kanal, über Reiki eben auch möglich ist, da Blockaden aufzulösen. Da ist ja dann dein Sparringspartner im Grunde genommen wirklich die Körperenergie, ne?
Definitiv.
Mega.
Und das hat mich so fasziniert, nachdem ich dann den zweiten Grad gemacht habe, wo man dann eben auch Fernreiki lernt. Also das hört sich für viele immer wirklich spooky an.
Ja.
Denn Energieübertragung funktioniert auch über die Ferne.
Was brauchst du dafür?
Also im Grunde, dass derjenige, der die Energie bekommen soll, sich die Ruhe nimmt und vielleicht einfach nur denkt, ich bin jetzt bereit, Reiki zu empfangen oder Energie zu empfangen. Am schönsten ist es immer, wenn man sich da ein ruhiges Plätzchen sucht, sich hinlegt, sich hinsetzt und einfach nur empfängt. Man kann aber über Fernreiki sogar, das klingt ein bisschen witzig, ich kann das auch einstellen auf Datum und Uhrzeit. Also ich kann das wie programmieren. Auf einen bestimmten Tag, auf eine bestimmte Zeit und auf eine Person. Was halt wichtig ist, dass ich wirklich einmal ein Bild von der Person habe, das Geburtsdatum und den Namen habe, um mich auf die Person einzuschwingen. Und dann fange ich an mit der, also es gibt eben bestimmte Symbole im Reiki, die im Grunde wie ein Türcode dann öffnen, dass du diese Energie empfängst und als Kanal wirken kannst.
Bei einem Ferienhaus, wenn du da den Schlüssel.
Ja, genau. Sowas. Genau, okay. Da kommt der Schlüssel raus. Genau. Okay. Energie empfangen. Genau. Das war für mich auch am Anfang so ein bisschen, okay, das soll funktionieren.
Aber warst du auch skeptisch zu Beginn?
Also gar nicht so extrem skeptisch, aber so dieses, natürlich schaltet sich immer dein Verstand ein und will das ja, der will das ja verstehen.
Ja, unser Verstand
will das logisch
versteht
verstehen.
Aber auch das Internet ja an der Stelle nicht.
Nee, genau. Ne?
Also,
genau.
Und das, aber es hinterfragt dran. Aber keiner.
Genau.
Ja, egal wo ich bin, ja, selbst in Buxtehude irgendwo, ja, wobei genau. Buxtehude immer so gemein, dass man das immer so nimmt. Da kann ich jetzt mal bei Google kurz gucken, wann die Eisdiele um die Ecke auf hat. Ne?
Genau.
Und da fragt auch keiner, gehen die Informationen. Ja, wie gut, dass wir jetzt auch keine Techniker sind, die das
nee, ich kann es dir auch nicht erklären.
Nee,
das
keine
ist auch nicht
Ahnung.
So schlimm. Genau, ich kann dir nur Reiki erklären.
Okay, das heißt, hast dann den zweiten Grad gemacht, eben mit Fernreiki auch als Inhalt. Und dann hast du deinen Meistergrad auch.
Genau, das ist der dritte Grad, das ist der Meistergrad. Und behandeln darf man letztlich nach dem ersten Grad schon. Das habe ich tatsächlich auch dann parallel schon gemacht. Natürlich kann man auch Reiki lehren. Das mache ich jetzt bis jetzt noch nicht. Denn das fand ich ganz schön, das hat meine Heilpraktikerin gesagt, alles will ja auch erstmal geübt werden.
Integriert.
Und darf wirken.
Ja.
So. Und diese Erfahrung sammeln. Und dann ist das vielleicht nochmal irgendwann ein Ziel, aber im Moment tatsächlich nicht, weil ich liebe es, wirklich mit Menschen zu arbeiten. Und das durch so wenig, was man im Grunde tut, zumindest weil man ja nicht so viel sieht, so viel schon passieren kann. Und das habe ich einfach über die Jahre gemerkt. Das war eins meiner größten gedanklichen Gamechanger, weil es eben auch mental so viel Klarheit bringt.
Wie ist es nach einer Behandlung? Wenn du jetzt eine Behandlung gegeben hast, merkst du danach, dass du selber in einem Energiedefizit bist?
Nein, weil es ja nicht meine Energie ist.
Hm.
Sondern ich bin ja wirklich nur der Kanal und die Energie fließt durch mich durch. Und im Grunde ist es so ein bisschen Win-Win, weil dadurch, dass die Energie durch mich durchfließt, bekomme ich ja auch was davon ab.
Hm.
Also es ist nicht, dass ich mich danach erschöpft fühle oder so, überhaupt nicht, gar nicht.
Von dem Moment an, dass du den dritten Reiki-Grad und damit deinen Reiki-Meistertitel sozusagen erfolgreich hattest, bis zu dem Moment, als du für dich beschlossen hast, loszugehen für dein Herzensthema, wo ich mich jetzt schon freue, wenn du da gleich von erzählst, wie viel Zeit ging dann noch ins Land?
Tatsächlich ein gutes Jahr, würde ich mal fast sagen.
Mhm.
Und Auslöser war tatsächlich, bei dem letzten Reiki-Meistergrad hat unsere Reiki-Lehrerin gesagt, wir möchten ihr doch bitte alle einen Brief schreiben, jetzt in der nächsten Woche nach dem Seminar, und ihr schreiben, was Reiki für uns bedeutet und was wir damit vorhaben, wofür wir das einfach einsetzen möchten. Und das fand ich so spannend und erstmal war es so, Gott, was schreibe ich denn jetzt dahin? Ja, hatte meine Heilpraktikerin, die eben auch Reiki-Lehrerin ist, ja noch nie einen Brief geschrieben, dachte so, okay. Und das war spannend. Und als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe, habe ich da wirklich reingeschrieben, dass ich das rausbringen will. Dass es so großartig ist, Menschen damit zu begleiten, dass ich da einen Beitrag mit leisten möchte in der Welt. Dass ich es eben nicht nur für mich nutzen möchte, weil Ursprung war ja, ich möchte das für mich, um wieder in meine innere Kraft zu kommen, auch emotional Dinge aufzulösen, das für meine Tochter zu nutzen oder auch für meinen Hund, kann man auch für Tiere nutzen, ganz gleich, um uns wieder stabil zu kriegen. das hatte ich dann ja auf dem Weg auch natürlich parallel immer gemacht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, das darf raus, weil es gibt so viele tolle Dinge, die man damit machen kann. Und die Verbindung mit dem, was ich heute mache, kam tatsächlich fast ein Jahr später. Also ich habe dann immer schon behandelt, aber das Ganzheitliche, was du vorhin auch gesagt hast, diese ganzheitliche Trauerbewältigung, die kam als Gedanke erst ein Jahr später.
Jetzt lass uns die Zeit mal vorspulen, jetzt auch im Hinblick auf unsere Zeit hier. Ein Jahr später, was ist dann passiert?
Ich habe festgestellt, weil ich auch oft im Außen angesprochen wurde, was ich denn gemacht hätte nach diesem Schicksalsschlag, weil ich eben nach außen doch wohl so aussah, als wäre ich in meiner inneren Kraft.
Hast den Erwartungen nicht entsprochen?
Nee, habe ich nicht.
Das also ist ja auch oft so ein Thema, ne?
Total, könnten wir noch eine Stunde drüber sprechen.
Mindestens.
Weil Trauer und Freude, das darf sich auch gerne mischen. Also alle Gefühle dürfen ja da sein.
Und wir müssen nicht nur ein Jahr schwarz tragen und wirklich tief in Trauer sein.
Genau.
Und wenn dürfen man auch mal lachend über die Wiese laufen, im Grunde auch in diesem Jahr, ne?
Absolut. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Zum Glück habe ich das gemacht, weil das stärkt ungemein, weil man muss dann nicht Opfer sein.
So ein wichtiger, wertvoller Punkt.
Ja. Absolut. Und das ist so dieses, was ich gelernt habe. Ich schweife jetzt einmal kurz ab, aber dieses wirklich gelernt habe, ich selber kann entscheiden, wie lange ich leide. Und das hat nichts damit zu tun, das ist keine Bewertung auf einen Menschen zum Beispiel, den ich verloren habe. Denn ihm ist damit auch nicht geholfen, wenn ich jetzt noch lange leide.
Absolut.
Niemandem ist damit geholfen. Und ich kann mich um niemanden kümmern, wenn ich immer in meinem Leid bleibe. Und das ist das, was ich wirklich ganz klar sagen kann, durch die Arbeit, durch das Coaching, durch Reiki, was ich ja jetzt miteinander heute in meiner Arbeit verbinde, habe ich gelernt, dass alles sein darf, aber den Schmerz dürfen wir loslassen. Denn der Schmerz ist das, was uns immer so lange leiden lässt.
Wir verbinden uns da ganz häufig mit, ne? Das ist so der Schmerz und dann dieses, der kommt ja. Und im Grunde ist es ja auch wie ein Gefühl, was wir fließen lassen können.
Genau.
Und ich kenne das auch, dass man am Schmerz auch festhalten kann, ne? So. Und sich wünscht, warum lässt er mich nicht los? Bis wir merken, hey, ich muss ihn doch selbst loslassen.
Genau.
Und das zieht auch sehr viel Kraft. Das heißt, du hast dann für dich gesagt, so, und ich gehe jetzt mit dem, was ich mir auch für mich erstmal, für meine Tochter, für meinen Hund angeeignet habe, da ist so viel Potenzial drin, ich möchte das nach draußen bringen.
Genau.
Was ist dann passiert?
Dann ist passiert, dass ich mich für eine super tolle Online-Ausbildung angemeldet habe und da ganz viel über Positionierung gesprochen wurde. Und es darum ging, wirklich das, was aus uns kommt, was unsere Herzensthemen sind, das, was unsere Erfahrungen sind, weil unsere Erfahrungen sind ja unsere besten Lehrmeister am Ende, das wissen wir. Da hat sich das gefestigt, dass ich gesagt habe, alle diese Dinge, die ich jetzt gelernt habe, die ich für mich gemacht habe, alle Erfahrungen aus meinem Leben, diese ganzen Verluste, alles, was, wie ich damit umgegangen bin, alle diese persönlichen Entwicklungen, habe ich alle in einen Topf geworfen, sozusagen. Und war dann ganz klar für mich, dass ich Menschen, also im Moment ist es so, dass ich eben sage, ich begleite Frauen ganzheitlich in ihrer Trauerbewältigung, um wieder in ihre innere Kraft zu kommen, in ihre innere und emotionale Kraft zu kommen, um wirklich selbstbestimmt und mit Freude auch in die Zukunft gehen zu können. Das hat sich so klar gezeigt bei mir, dass ich darauf im Grunde aufgebaut habe.
Wie heißt denn dein Unternehmen?
Happy Healing Now.
Ist das zu der Zeit auch schon dir gekommen oder hattest du den Gedanken vorher schon?
Den Gedanken hatte ich vorher schon tatsächlich. Genau, weil ich mich mit Reiki-Behandlung schon nebenberuflich selbstständig gemacht hatte. Und da war Happy Healing irgendwie in meinem Kopf, weil ich eben über die Jahre gelernt habe, heilen ist nicht was unbedingt Negatives, sondern heilen ist ein Prozess und der darf auch Freude beinhalten. Und so kam irgendwie irgendwann bei einem Waldspaziergang kam ja Happy Healing und dann war das irgendwie auch klar.
Wundervoll. Wenn man dich erreichen möchte, man hat jetzt einen Verlust erlitten, eine gewisse Zeit ist ins Land gegangen, wahrscheinlich kommt dann auch so das Empfinden, oh, jetzt Auch der Kopf sagt dir ja dann, so, jetzt muss es aber doch mal weitergehen. Mhm. Ne? Du kannst doch jetzt nicht so lange leiden. Es gibt dann ja auch so diese mentalen Referenzen, die ja die meisten auch haben. Absolut. So und so lang darf ich, danach nicht mehr. Und das ist ja auch so wirklich schön, dass du das ja auch aufsprengst und sagst, nee, es darf alles so lange sein und der Kopf soll da eigentlich auch gar nicht immer so reingrätschen. Wenn jetzt eine Frau, ungeachtet, ob das der Partner ist, jetzt durch vielleicht auch Trennung, hast du ja auch gesagt, oder auch den eigenen Job, wenn man lange in einem Unternehmen tätig war und dann vielleicht betriebsbedingt gekündigt wird, oder eben auch dann durch den Tod. Mhm. Was bietest du an?
Ich biete 3 verschiedene Angebote an. Das erste Angebot ist tatsächlich ein reines Reiki-Angebot, was aber auch eine Begleitung beinhaltet. Das sind 4-mal Reiki-Behandlungen, weil in jeder Behandlung tut sich was und der Körper arbeitet ja immer nach. Und in diesen 4 Behandlungen kann man schon so wahnsinnig viel Entspannung selber bekommen und neue Energie aufladen. Das ist wie so ein kurzer Prozess. Kurzer Prozess, du weißt, wie ich das meine.
Ich weiß, wie du das meinst.
Ich mache nicht kurzen Prozess. Von der Entspannung über die Entgiftung rein zu dem neue Energie tanken, weil das ist ganz oft das, was als erstes wichtig ist, den Körper erstmal Entspannung zu geben in diesem Funktionsmodus.
Mhm. Das Nervensystem auch runter zu regulieren.
Genau,
ne?
Genau. Mhm. Und sich selber mal wieder so zu spüren. Mhm. Und dann gibt es noch 2 Pakete, ein 14-Wochen-Programm, wo ich wirklich intensiver begleite, auch mit, ich nenne es jetzt mit Coaching. Es ist aber das, was gerade gebraucht wird, wichtig. Sei es ein Trauergespräch, sei es auch vielleicht eine, so wie eine meditative Trauerreise, sei es eben doch im Grunde nochmal reingucken in den Schmerz, was liegt noch unter dem Schmerz, also doch eine Art Inspirationscoaching. Das ist dann sehr individuell. Mhm. Und auch in der Zeit, in diesen 14 Wochen, muss das nicht, wird es so getimed, wie es gerade für die Klientin gut ist.
Super.
So. Und dann gibt es noch das wirklich Premium-Intensivprogramm, da begleite ich 6 Monate. Mhm. Weil Trauerbewältigung ist eben ein Prozess und wenn man sich erlaubt, tiefer zu gehen, kann man dahinter so viele Möglichkeiten sehen. 6 Monate sind tatsächlich ja auch nicht viel, wenn man in so einem Prozess steht. Genau, also das mache ich eben auch sehr individuell dann und das ist auch gekoppelt mit Reiki und Coaching und auch tollen anderen kleinen Energiesessions. Und da ist es auch ganz gleich, das geht in Präsenz genauso wie online, durch das Fernreiki auch. Das ist ganz spannend.
Das heißt, du kannst im Grunde genommen auch eine Klientin, also wir sitzen jetzt hier gerade in Hamburg, kannst du auch mit einer Klientin in München das ganze Programm ganz entspannt und für die Klientin nachhaltig dienlich eben durchführen.
Absolut.
Wow. Mhm. Wie erreicht man dich? Wo findet man dich? Was sind deine Plattformen?
Also einmal findet man mich, wie du gesagt hast, vorhin auf Instagram unter Happy Healing Now, ganz einfach, oder Marcella Pick. Und meine Website heißt auch Happy Healing Now. Also das sind so die beiden Plattformen. Über Google findet man mich auch, wenn man das möchte. Mhm. Das ist meistens so im lokalen Google, dass mich da jemand drüber findet.
Und ich verlinke all das auch hier nochmal in den Shownotes. Und wenn das für dich in Ordnung ist, auch deine E-Mail-Adresse.
Mhm. Sehr gerne. Genau, E-Mail-Adresse gibt es natürlich auch.
Der Kontakt direkt dann auch geknüpft werden kann. Mhm. Da auch Fragen beantwortet werden können im Vorfeld, ne, die sich da auftun.
Super, danke.
Ja, ich danke dir. Ich fand das jetzt wirklich ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Ich bin sehr berührt. Danke für deine Zeit, danke fürs Teilen, auch deine persönlichen Erfahrungen, die da so einen wichtigen Grundstein gelegt haben für deinen Weg und für Happy Healing Now. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest für dich, was wäre das für ein Wunsch?
Schöne Frage. Ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich wirklich erlauben, mal in ihr Inneres zu schauen. Weil da gibt es so viel zu entdecken. Und egal, ob das in einer Trauerphase ist oder nach oder ganz ohne Trauerphase, ich glaube, das birgt so viele Möglichkeiten.
So viele Schätze auch, ne? Mhm. Gibt es noch was du teilen magst, was vielleicht gerade durch deinen Kopf geht, durch dein Herz geht?
Mhm. Erstmal möchte ich dir danken für diesen Raum, für diese Zeit, für die Möglichkeit, hier zu sein, darüber zu sprechen, Trauer ins Leben zu integrieren. Ich glaube, der letzte Satz ist so, dieses Trauer darf sein und Freude auch.
Oh, so wundervoll. Ich danke dir von ganzem Herzen für dieses so berührende und inspirierende Interview und auch dafür, dass du so viel geteilt hast mit uns. Und das hat mich wirklich sehr, sehr bewegt. Schaut unbedingt bei Marcella auch auf dem Instagram-Kanal vorbei. Halt da ganz tolle, inspirierende Stories und hat jetzt schon tiefgehenden Content, den sie da teilt, inspirierenden, wertvolle Gedanken. Und guckt unbedingt vorbei. Ich verlinke alles von Marcella hier in den Shownotes. Jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Alles Liebe, sei gut zu dir, deine Nicole.